AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Genre Geschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genre Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Jäger, Urlauber und Do-it-yourself-Horror. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genre Geschehen, zu der ich euch ganz herzlich begrüße, meine lieben Mitmenschen da draußen. Ich habe natürlich die Folgennummer wie immer ganz direkt parat. Und zwar ist es Nummer 198 und sie wird wie immer begleitet von meinen beiden lieben geschätzten Kollegen André Hecker.
Moin.
Und Tino Hahn.
Hallo.
Der war jetzt aber mit Absicht. Der kam aber nicht.
Kann sein.
Ja, und so schief, wie Tino gerade eben begrüßt hat, so schief habe ich ein bisschen geguckt, als ich diesen Film, den wir jetzt als erstes besprechen werden, ja, über meine Netzhaut flimmern ließ. Es ist etwas Abseitiges als üblich, denn wir haben diesen Film wieder über YouTube entdeckt, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, André hat ihn, glaube ich, ins Rennen geschmissen, oder war es dann doch Tino?
Naja, ich hatte ihn
auch. Haben wir, glaube ich, beide auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich glaube, ich habe ihn zuerst gepostet. Ich habe ihn in den Chat gepostet bei uns und Tino meinte dann, ich habe ihn schon gesehen.
Ja, und ich hatte ihn nicht vorgeschlagen, was aber nichts über die Qualität sagt, aber ich finde es da wieder bezeichnend. Wir reden noch ein bisschen um den heißen Brei rum, bevor wir überhaupt sagen, worum es geht. Genau. Bisschen bezeichnend, wie omnipräsent der in den letzten Tagen so in unserer Letterbox-Bubble zu sein schien. Aber ein kleines Quiz, ich hoffe, ihr habt nicht auf die Zahl geguckt, was wie viele Aufrufe hat dieser Found-Footage-Horror-True-Crime-Film inzwischen auf YouTube?
Oh, habe ich tatsächlich nicht, weil ich am Fernseher geguckt habe. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 5000? Ich habe meinen Browser gar nicht geöffnet. Ich würde so sagen 9000.
Ja, okay, ist Daniel ein bisschen näher dran. 3567. Hm. Und dafür, dass wir in Folge 78 schon über einen Kurzfilm von Joe Meredith gesprochen haben, und wir ja der Ansicht sind, dass alles, worüber wir reden, wie ein Trüffel gefunden würden, von euch kleinen Schweinchen mit den Augen verzehrt wird, sind das relativ wenig. Aber vielleicht umso spannender, deshalb trotzdem noch mal über seinen neuesten Film zu reden, der dann nämlich wie heißt?
Harvest Brood. Brood. Vielleicht sind das alle die, die unsere Folge zu, wie hier?
Ja, das kann sein, weil Folge 78 war die, wo wir komplett ins Experimentelle. Da haben wir über Jerk gesprochen, über diesen koreanischen Kurzfilm mit der pilzbefallenen Matratze und über Variant.
Ich war da nicht dabei, oder?
Ich glaube, du warst mit der dabei. Folge nicht dabei, ja. Genau. Ja. Ja.
Das Weil könnte auch ungefähr 20% daran schuld sein, dass es wohl die Folge mit den wenigsten Abrufen ist. Und so 80% die Filmauswahl.
Okay. Ja, ja, deswegen bin ich neu im Joe Meredith-Universum. Ja, und war nicht so ganz. Ich habe leider irgendwie den, weil es hieß, wir haben den Film schon mal, oder wir haben einen Kurzfilm von ihm schon mal im Podcast besprochen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das dieser andere, dieser Sci-Fi-Found-Footage-Kurzfilm, den wir hatten, den wir eigentlich alle drei ziemlich cool fanden. Und habe den so gesehen da eingeordnet. Mhm. Und hatte, das war mein Bezug, so gesehen, zu dem, was ich jetzt da geguckt habe. Und war dann dementsprechend ein bisschen überrascht, als dann irgendwie das alles ablief, was da ablief. Ich kann ja mal kurz die Inhaltsangabe zu Harvest Brood vorlesen. Die da lautet, im Oktober 2006 wurde die Gemeinde Briar in Alabama von einer Reihe grausamer Morde terrorisiert. Dieser Film ist ein Bericht über die Schrecken, die sich in diesem schicksalhaften Herbst ereigneten. Ja, wie gesagt, ich dachte halt, wie hieß denn dieser Kurzfilm? Verdammt. Sci-Fi mit der Seuche und dieser Orgie am Ende.
Ja, warte, der ist von Frederick Harner.
Oblivion?
Heißt, sage es in circa From Beyond.
From Beyond. Ja. Wie gesagt, ich dachte...
Der hat auch Autumn Harvest gemacht.
Ah.
Ja.
Vielleicht war das der Gedankengang.
Ja.
Okay. Ich dachte halt, okay, ich gucke mir das jetzt an, ich sehe das, es fängt Found-Footage-mäßig an, VHS-Look irgendwie, alles sehr auf alt getrimmt. Gut, lassen wir mal laufen. Der andere Film bestand ja auch eher so aus Found-Footage-Zusammensetzungen und Aufnahmen so, ja. Mhm. Oder immer wieder so, weiß ich nicht, roughes Archivmaterial. Und ja, ich war dann doch ein bisschen überrascht, als der erste Kopf, sag ich mal, enthauptet wird, wie, um es jetzt mal freundlich zu formulieren, kostengünstig das doch aussah und eben halt nicht realistisch.
Hm.
Ah. Und je länger das ging, umso mehr dachte ich mir, ja nun gut, jede Generation kriegt den violent Shit, den sie verdient.
Mhm. Ja.
Ja, also was man ja erstmal sagen muss, dass Joe Merediths Stil, und das zieht sich ja durch alle seine Kurzfilme, er will ja diesen VHS-Look eben extrem bedienen. Und zwar nicht so wie die VHS-Filme, die wir so von Shudder kennen, die zwar diesen Retro-Look haben, aber trotzdem einen gewissen Production-Value-Anspruch ja trotzdem mit sich bringen, sondern er dreht wirklich halt auf so alten Bändern und das sieht halt auch so aus. Das flimmert, du hast am unteren Rand hast so Bildstörungen drin, das ist alles super unscharf und das ist halt der Look so. Es ist halt wirklich Retro mit alten Kameras gedreht und dementsprechend den Look generell muss man halt eh schon mal mögen. Wenn man da also überhaupt nicht drauf steht, dann denkt man sich gleich, was ist das für eine Scheiße? Das kann ich auch total verstehen. Und klar, das ist alles halt no bis absolut low budget, was auch die Effekte angeht. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich die Effektarbeit hier im Film gar nicht mal so schlecht fand. Du siehst halt natürlich bei vielen Effekten, dass die Effekte sind. Aber dafür, dass es, wie gesagt, alles komplett self-made ist, fand ich manche Dinge schon ganz schön, auf jeden Fall ist es sehr eklig und schleimig. Aber klar, wenn da jetzt irgendein Kopf in zwei Hälften gehauen wird, dann siehst du halt, dass es eine Puppe ist, so, ne? Das ist halt einfach das Ding.
Ja, das ist immer das, was ich auch immer sympathisch und abfuckend gleichzeitig finde, weil teilweise sehen Sachen halt wirklich gut aus. Ich finde auch, die Atmosphäre funktioniert gut. Also immer, wenn hier nicht rumgemanscht wird, denkt man, okay, vielversprechend. Zwar noch weit davon entfernt, dass man eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen würde, aber man sieht, dass da jemand Bock und Talent hat, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen.
Finde ich auch.
Aber sobald dann ja Effektarbeit reinkommt, wo man ja eigentlich immer davon ausgeht, okay, die Leute machen das hauptsächlich, um dieses Gematsche zu machen, alles andere ist nur so ein Drumherum, also so wie Teig um eine Calzone, aber wenn man dann den Inhalt von der Calzone sieht und merkt, okay, da ist ganz schön viel Luft drin und ein, zwei Salamischeibchen, dann weiß ich auch immer nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich gucke das mit so einer Mischung aus Begeisterung, Interesse und Fassungslosigkeit. Ja. Weil ich denke, hey, teilweise ist doch krasses Talent da. Warum stellt ihr euch dann selbst? Also es ist ein bisschen wie dieses Meme, wo die Leute sich so dieser Fahrradfahrer, der sich selbst so eine Stange ins Vorderrad reinsteckt. Und hier wird halt immer wieder ein Poppenkopf vorne ins Vorderrad reingesteckt.
Ja,
naja, ich finde ja, der Film beginnt tatsächlich recht vielversprechend, weil ich halt, weil er halt schon am Anfang erstmal so dieses nur auf dieses Found-Footage-Ding aussetzt und sag ich mal auch dem Zuschauer eine gewisse Fantasie abverlangt, weil wir ja erstmal nur irgendwelche Zeichnungen und überlieferten Bilder und sonst irgendwas sehen. Oder halt, was ich halt auch cool fand, beziehungsweise was diesem Film halt echt wirklich zugutekommt, ist die Unschärfe. Durch die Unschärfe kriegt das Ganze meiner Ansicht nach echt zu Beginn, gerade wenn man auch diese Fotos von dem Tatort sieht, kriegt es eine richtig schöne Schlonzigkeit, eine Dreckigkeit, die so an so Filme dann halt mich erinnert hat, wie sowas wie Ozone zum Beispiel oder halt ja, die halt, wie gesagt, so wie hieß der andere, irgendwas mit Rednecks, Redneck-Zombies?
Redneck-Zombies?
Ja, ich glaube Redneck-Zombies. So, an sowas musste ich denken, so, wo ich gedacht habe, ah, okay, das finde ich jetzt stilistisch schon mal ganz cool. Was ich aber jetzt nicht verstehe, und das ist halt so das, wo es bei mir anfängt, wo ich halt dann schon ein bisschen stutzig werde und auch mich frage, ob das wirklich alles so durchdacht ist, wie es vielleicht stilistisch durchdacht war. Wir wechseln hier permanent zwischen Found Footage und was? Reenactment? Oder Real-Time?
Ja, das war, ist halt nicht schlüssig ganz, ja, genau. Und du hast einmal so Mockumentary, wo wir auch dann gleich noch einen Harvest reinwerfen können, nämlich Strange Harvest. Du hast einmal so ein Mockumentary, wo irgendwelche Cops und Officers über diese Fälle reden. Aber dann hast du eben auch ganz normal filmisch Taten. Genau, du hast eben zwei Dinge hier einfach vermischt. Ja.
Und ich fand spätestens da, wenn sie anfangen oder wenn er anfängt, halt diese Echtzeitgeschichte zu erzählen, ja, dann wird's halt schwierig. Also dann wird's halt, meiner Ansicht nach, schwierig. Weil das da fehlt's oder da, ja doch, da fehlt's mir halt so ein bisschen entweder Glaubwürdigkeit oder eben Reduktion, weil ich finde, dann zeigt er halt einfach zu viel, was er gar nicht zeigen muss. Weil wenn er es zeigt und offensiv damit umgeht, dann wirkt's halt echt ein Tick zu unecht und zu auch uneklig. Das fand ich ein bisschen schade, weil das sind ja heftige Szenen oder heftige, sag ich mal, Aktionen, die da durchgeführt werden. Aber die Heftigkeit geht meiner Ansicht nach eben verloren aufgrund der doch zu starken Künstlichkeit. Und hin und wieder trotzdem, gerade was so diese ganze Geschichte um diesen Chemiekonzern dann angeht, da waren dann wieder so Szenen dabei, wo ich gedacht habe, ja, das ist fies, das sieht halt echt übel aus so. Aber es fügt sich sowohl stilistisch wie halt auch erzählerisch meiner Ansicht nach nicht so gut zusammen.
Ja, und trotzdem muss man halt sagen, das ist halt auch das Ding, das ist trotzdem mit Abstand der stringentest, erzählteste Film von Joe Meritz bisher. Hm. Ja. All sein anderer Kram ist halt wirklich völlig experimentell zusammengesetzt. Das hier erzählt wenigstens mal eine Geschichte.
Ja, ja.
Also, dass das nicht seine Stärke ist, merkt man halt.
Genau, weil, oder beziehungsweise, dass er da nicht wirklich so viel Arbeit reingesteckt hat. Da hätte ich mir echt eher mehr gewünscht, dass er es experimenteller lässt, weil so gesehen, dieser Polizist, was macht der? Der fährt durch die Gegend, erzählt aus dem Off, dass er irgendwie einen Hinweis gekriegt hat und dann durch Zufall kommt er halt, sag ich mal, so gesehen zum Finale. Also das ist ja keine Geschichte.
Also es ist halt eine Aneinanderreihung von Szenen, die irgendwie halbwegs Sinn ergeben. Und das fand ich halt auch, weil wie du sagst, so bei dieser Chemiefabrik oder so, also immer wenn man so Aftermath sieht oder halt nicht, wie es genau passiert, sondern nur sieht, was geschehen ist irgendwann mal, dann funktioniert das auch.
Ja.
Weil da fällt dann auch nicht so auf, wenn das irgendwie eine beschmierte Puppe ist oder so. Aber dass er so viel in Aktion zeigen will, obwohl man doch selber auch weiß, hey, das mindert die Wirkung einfach. Also so viel das Suspension of Disbelief, weiß ich nicht. Also die Reviews bzw. die Kommentare unter dem Video sind ja gut, sind aber auch nur 26. Das wird schon so Friends and Family bzw. andere Pappe und Knete Filmmaker sein. Und ich finde es halt immer echt schade, wenn ich diese Chemiefabrikaufnahmen sehe und mir so denk, nice, es funktioniert doch. Lass das doch ein bisschen mysteriöser machen. Erklär nicht so viel, weil es hat schon so ein bisschen, also nicht so Silent Hill Vibes, aber so ähnlich wie diese frühen Werbespots für diese ganzen Horror Games, die halt auch alle natürlich kein Ingame-Material zeigen konnten, weil das noch nicht spektakulär genug war und dann auch sowas reenacten mussten. Und das hat immer funktioniert. Hier funktioniert es aber nur teilweise, weil dann dieser Drang zu großes, zu viel zeigen zu wollen.
Und ich finde, er verschenkt leider auch Potenzial. Ich gebe dir auch recht. Also ich gebe dir recht, André, teilweise hat er seine Atmosphäre. Und was ich ihm wirklich gebe, weil das ist nämlich das, was durch diese VHS oder Entscheidung so gesehen, oder durch die Kameraentscheidung, meiner Ansicht nach richtig gut begünstigt wird, ist dieses ganze Viertel, diese ganzen Locations, die er da hat. So. Mhm. Weil das hat er ja nicht da gebaut. Da ist er ja irgendwo hingefahren und hat das abgefilmt so. Und ehrlich, sowas finde ich immer äußerst frustrierend zu sehen, wie solche, sag ich mal, Orte komplett brach liegen oder so halt da niedersterben. So, das ist halt, weiß ich nicht, das erweckt nochmal einen Horror auf einer ganz anderen Ebene so. Und das fand ich zwischenzeitlich ganz gut, wenn man am Anfang sieht, wie diese Frau da irgendwo durch diese ganzen abgeranzten Gebäude läuft und dann an diesen Bahnschienen, bis dann die Szene da an den Bahnschienen kommt. Das fand ich cool. Da habe ich mich halt gefragt, warum er nicht stärker mit diesem sterbenden Briar, mit diesem sterbenden Ort irgendwie spielt, so, weil das hatte für mich Atmosphäre. Wenn dann irgendwie der Maskenkiller hinten mit der Axt auftaucht, das halt nicht.
Ja, das kennt man halt leider alles, ja. Ja. Ich fand halt, was ich noch spannend fand, ist halt dann diese, ich mochte das, dass so auf diesem so lokale Legendenbildung fußt. Hm. Ne? Dass dann dass er erzählt wird, so, ja, man erzählt sich halt hier Geschichten von Monstern und einer Hexe und hast nicht gesehen, dass es so lokale Urban Legend angetrieben ist. So, da geht halt offensichtlich dann, wie wir ja später lernen, halt einfach ein Maskenmörder um. Aber es wird alles so angetrieben von Erzählungen und Legendenbildung so und das Ganze ja fast schon so Folk-Horror-mäßig oder Urban-Horror. Das fand ich ganz geil. Und dann hast du ja auch nur diese Zeichnungen gesehen, ne, weil wie die Leute das vorstellen, was da umgeht und so weiter. Das fand ich ganz, ganz nice, so auch für die Atmosphäre, wie gesagt. Also atmosphärisch und von dieser Erzählung her und von der Grundidee, war ich da schon ziemlich irgendwie gefesselt von. Plus halt, ich fand nämlich dann halt auch der Look war dem dann doch schon irgendwie zuträglich, weil ich fand das schon so ein bisschen so mürbe, unangenehm. Auch der Score, finde ich, der ist auch sehr mürbe machend.
Ja, den mochte ich auch.
Also so Score und Bilder zusammen haben für mich schon eine echt gute Atmosphäre erzeugt. Aber ja, nur halt die, genau, das, was es am Ende dann ist, nämlich eigentlich ein Slasher fast schon. Ich musste auch so ein bisschen an Town That Dreaded Sundown denken, nur halt in super, super VHS-Retro. Aber natürlich von der Erzählung halt weit entfernt natürlich davon.
Ja, das mochte ich halt auch. Dieses Worldbuilding ist gelungen größtenteils und auch diese Limited Spaces, was Daniel ja schon angesprochen hat, dieser Verfall der Stadt. Weil natürlich ist das ja nicht im Prior gedreht worden, aber ich zweifle halt nicht dran, dass das Prior ist. Und das ist ja auch schon ein Achievement, mich glauben zu lassen, dass es halt wirklich dieser Ort ist, der hier erfunden wurde, um so eine Handlung reinzustopfen. Aber dann kommt immer ein Money-Shot und man sieht halt, okay, es ist ein No-Money-Shot. Das ist halt, dass man nicht erkennt, wo die eigenen Stärken liegen. Das finde ich so faszinierend. Oder vielleicht sehe ja auch nur ich das als eine Stärke, dass er diese Atmosphäre hinkriegt, während er irgendwie denkt, hey, ich krieg das mit den Effekten auch super geil hin. Also das kann ja halt auch sein. Aber,
und da siehst du aber auch, wie die Wahrnehmungen verzerrt sind, ne? Weil wenn du so mal quer liest, so auch Letterboxd aus, was Leute da schreiben, ich habe zigmal gelesen, was handgemachte Effekte angeht, da macht Joe Meredith niemand was vor. Also die Leute finden das halt actually geil.
Ja, vielleicht ist das auch so eine ganz spezielle Ästhetik, die da so geil gefunden wird, weil man erkennt ja, dass es nicht echt ist. Und manche Leute mögen ja gerade dieses, ich sehe, dass das nicht echt ist, aber ich finde diese Prosthetics gerade geil, diese Ästhetik. Aber das ist dann halt eine Ästhetik, das ist schon so eine Anti-Ästhetik für mich irgendwie. Also das war auch bei den ganzen Schnarrsachen und so, wo ich so denke,
vielleicht ist es halt wirklich so ein Underground-Ding, was man einfach lieben muss, ja.
Ja.
Wie August angegangen.
Auch das muss man lieben.
Aber das ist vielleicht das Ding. Vielleicht sind das aber auch schon eine Menge Leute. Ich habe schon ein paar Reviews gesehen, auch die echt überschwänglich waren. Und ich glaube, die Leute sind schon ein bisschen älter. Aber vielleicht sind es halt auch echt jüngere Menschen dann auch zu einem großen Anteil, die halt eben sowas wie Violent Shit noch nie gesehen haben. So, also das, weißt du, das ist halt so für mich so das Ding, wo ich halt denke, ja, das mag eine neue Generation irgendwie erreichen und dann auch wirklich in so eine Art Ekel oder Krassheitsmodus versetzen. Für mich ist es leider nicht mehr sowas so. Also das kriegt mich nicht. Das ist ja eigentlich bezeichnend, mich kriegen ja nicht die Splatter-Effekte. Mich kriegen ja diese kargen Umgebungen.
Ja.
Weil ich halt sehe, ey, das ist jetzt nicht einfach nur dafür errichtet worden oder am Computer entstanden, sondern der war da und hat das gefilmt. Das heißt, das gibt es irgendwo. Und ich finde solche, weiß ich nicht, ich finde solche sterbenden Plätze und so unwirklichen Plätze oder unlebendigen Plätze, sagen wir es mal so, sowas finde ich mittlerweile halt viel erschreckender. Ja. So, weil du halt auch da eine ganze Menge von ableiten kannst eben. Ne? Und deswegen, warum ist diese Stadt so kaputt gegangen? Hier haben sie einen schönen Grund gefunden, so, ja, weil diese Chemiefabrik da halt am Start war. Ja. So. Und das finde ich halt, das macht's, das gibt dem Ganzen einen realeren Horror als eben der Axtmann.
Ja, finde ich halt auch, weil der Axtmann ist wenigstens vorbei, aber die Vorstellung, noch 40 Jahre im Prior leben zu müssen, also da finde ich, ist der Axtmann doch das Beste, was mir passieren kann.
Ja, das ist, glaube ich, so, das ist, ja, ich muss, also das habe ich ja dieses Jahr schon mal gehabt bei diesem Wake in Fright, so, wo der größte Horror eigentlich bestand darin, dass das Leben danach einfach genauso weitergeht.
Ja.
Nach diesem Film so. Und das ist irgendwie erschreckender als, da will mir einer ans Leder.
Ja, nur mit dem finalen Shot, da war ich dann auch wieder so, ja, okay, der war auch wieder nur für einen Effekt da eben. Weil der hat ja dann auch, der kokettierte ja eigentlich genau das, was du die ganze Zeit über den Film überdenken sollst. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Ich will es jetzt mal nicht vorwegnehmen.
Ja, ja, ja.
Und der allerletzte Shot, das war dann so,
Bisschen zu lang ausgereizt.
Ja, zu lang ausgereizt und torpediert, wie gerade für mich auch einfach das, was davor ganze Zeit erzählt wird, nämlich diese Legendenbildung und so weiter. Und das ist aber eigentlich, eigentlich mit einem bodenständigen Horror zu tun haben quasi. Ja. Das war auch wieder nur für einen Effekt für mich irgendwie. Das war auch irgendwie komisch. Aber ja. Ey, wie gesagt, ich kann das total gutieren und mich hat es schon irgendwie ein bisschen angesprochen und ich fand es ehrenwert auf jeden Fall so, was da für Arbeit reingesteckt wurde. Atmosphärisch, wie gesagt, hat es mich auch echt abgeholt, aber ja.
Ja, also das ist halt, wo ich so denke, okay, der hat Potenzial, also der Regisseur hat Potenzial. Ich würde gerne irgendwas sehen, wo er halt nicht in der Beschränkung der Mittel irgendwie sehen muss, was er damit machen kann, sondern halt schon wirklich konsequent umsetzen kann, was er wirklich umsetzen will. Und vielleicht will er halt auch, vielleicht hat er jetzt schon konsequent das umgesetzt, was er umsetzen will.
Das wollte weiß ich gerade halt sagen. Nicht. Ich glaube und aber auch, das ist das, was er machen will. Das ist halt sein Stil, das ist sein Ding so.
Dann go for it. Wir schicken jetzt nochmal 13 weitere Views drauf, dann knackt sie 4000 und dann geht's halt weiter. Und das ist ja auch nice. Also hier ist ja wirklich niemand, der auf Kommerz schielt oder auf sonst irgendwas. Also das nötigt mir auch Respekt ab, aber das ist auch sowas, okay, das kann ich mir pro Jahr 4-5 Mal angucken und dann leidet jedes Mal, wenn dann jemand sagt, hey, ich habe auf YouTube ein Video gefunden, das ist ein bisschen sperrig und sieht auch teilweise trashig aus, aber eigentlich ist ganz okay, guck doch mal. Das wird jedes Mal 20% schwieriger, mich von sowas dann zu überzeugen, weil ich mir dann so denke, ey, ich guck das dritte oder vierte Ding dann halt. Und
ja, und ich meine, ich hatte mit ihm ja auch mal Kontakt. Ne? Ich habe ihn ja bei Facebook mal angeschrieben, er hat ja auch geantwortet. Mhm. Und er hat ja dann mal alle seine Filme rübergeschickt als Screener uns quasi. Also wir können uns immer noch durcharbeiten.
Ich sag's mal so. Ah, jetzt weiß ich es wieder, das Paket, daran erinnere ich mich noch. Ah, alles klar.
Also ich war mit ihm ja sogar mal im Kontakt, so, der hat ja auch geantwortet, ja.
Ja.
Hey, ich meine, aber wir haben auch gesehen mit Milk and Cereal, dass es anders geht, ne? Also
Na klar, aber ich bin da schon, glaube ich, also genau, das ist aber wirklich eine Anspruchssache auch, glaube ich. Also da ist ja absolut erkennbar schon lange, nicht nur bei Milk and Cereal, auch bei seinen Filmen davor, da will halt jemand auch wirklich Filme machen. Da will jemand sich da hinkommen, auch Langfilme, wo er jetzt auch ist. Tino hat es ja in Sieges schon sehen dürfen. Da wollte jemand mit der Ambition auch da hinkommen, Langfilme zu drehen und was Professionelles zu machen. Und ich glaube wirklich, Meredith möchte das gar nicht. Also da ist, glaube ich, nicht die Ambition da, ich will jetzt hier irgendwie ich will in Sieges laufen, sondern das ist halt spezielle Filme für spezielles Publikum, so für ein Underdog-Publikum. Und ich glaube schon, dass das ist, was er auch machen will. Das spürt man, finde ich, schon an den seinen Arbeiten, weil die alle auch genau diesen Stil ja haben halt.
Ja, also auch, ist auch legitim. Ist, wie gesagt, ist völlig fein für mich. Wie gesagt, ich hatte das mit Violent Shit und ich habe ja gesehen, inzwischen hat man ja Violent Shit nach Italien weitergetragen und hat da nochmal so das Ding wieder aufleben lassen. Irgendwo hat alles seine Fanbase und seine Gemeinschaft und seine Daseinsberechtigung. Deswegen völlig fein für mich. Es war nur nicht so meins. Ganz einfach.
Ja, eben bei mir halt auch nicht. Also ich bereue natürlich nichts gesehen zu haben, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben. Es geht auch nur 53 Minuten. Also das ist dann auch immer schon okay. Aber auch 53 Minuten können halt lang sein.
Ja.
Also.
Ja, da muss man sagen, es ist ja damit auch kein Kurzfilm mehr.
Nee.
Deswegen kann man die Formel sogar anwenden. Als Kurzfilm wäre es besser gewesen. Nee, aber also das hätte auch in einer halben Stunde gut funktioniert. Ja. Du hättest die gleiche Atmosphäre und die gleiche, in Anführungszeichen, Geschichte erzählen können, noch mit 30 Minuten. Aber trotzdem, also wie gesagt, man kann da mal ein Auge riskieren, wenn man wirklich ein bisschen offen ist für was Experimentelles. Ich meine, es ist auf YouTube so, dass wenn ihr die Muße habt, wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes, macht euch ein eigenes Bild. Wir können es irgendwie weder jetzt irgendwie euch abraten, noch dazu raten. Wenn ich das, was wir jetzt gesagt haben, wieder da irgendwie bei euch irgendwas anklopfen lässt, dann guckt rein, ansonsten lasst es halt.
Ja.
Oder wenn ihr halt keinen Bock auf eure Kollegen habt oder erst recht Bock auf eure Kollegen habt, dann schickt ihnen das auch.
Ja.
Es kann viral gehen. Ich
hab was richtig Geiles gefunden.
Ja, ja eben,
ja, oder hier,
das Ding jetzt viral machen.
Ja, guckt ihr diesen
Schreibt alle bei YouTube drunter, ich komme von Genregeschehen.
Ja, genau, ja, das wäre süß, da freut er sich bestimmt auch.
Ja.
Guck, weil es ist halt kein einziger deutschsprachiger Kommentar bisher drunter. Also es ist schon ein US-Phänomen. 2-3 Leute in Deutschland haben es gesehen. Ich habe es halt auch in die Abo-Box reingespült bekommen. Aber ich war dann auch so, wo ich so dachte, Ja, irgendwann gucke ich das mal, wenn ich in einem ganz bestimmten Mindset bin. Aber ich weiß ganz genau, dieses Mindset wird nicht kommen. Und dann hat André es halt auch nochmal reingeschickt. Und dann dachte ich, ach ja, okay, fuck it. Dann let's go. Weil ich dann auch schon angefangen hatte zu gucken, weil ich so dachte, ah, okay, 53 Minuten, das geht. Aber ich habe ihn halt auch in zwei Sessions geguckt. Und das tut ihm, glaube ich, auch dann nicht unbedingt gut. Aber als die erste Puppe geschlachtet wurde, musste ich auch erstmal kurz raus. Weil ich so dachte, ja, okay, mich hat's hier verloren. Und man weiß ja auch, es wird nicht das einzige Mal bleiben, dass man halt den mühsam aufgebauten Spannungsbogen und die Atmosphäre halt wieder durch sowas kaputt macht.
Aber jetzt noch mal eine Sache. Mhm. Der Bart von dem einen Polizisten.
Ja.
Zumindest in der Gegenwart. Also zumindest in der Handlungsebene mit der jungen Frau. Mhm. Der war doch falsch, oder?
Das kann gut möglich sein. Vielleicht ist das ja der Täter und hat sich in Plain Sight versteckt.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der Bart echt ist oder nicht.
Ja, würde ich jetzt nicht so in die Top 10 der, wo ich mich gefragt habe, ob es echt ist oder nicht, Sachen reinpacken.
Gut, ich habe mich aber auch gefragt, also ich habe mich auch am Ende gefragt, warum er mit der Sonnenbrille in den dunklen Raum reingeht, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Das war aus Coolness-Gründen, nur aus Coolness-Gründen. Ja. Bei dem Bart muss ich sagen, aber wenn er fake war, war es der beste Practical. Stimmt, ja.
Ja, gut. Ja, deswegen, also wir bleiben am Ball. Alle zwei Jahre kommt ja irgendwas und vielleicht
kommt ist irgendwann der was, Knaller dabei, der
ja, wo halt mehr schafft. Auf Atmosphäre gesetzt wird, weil dieses, ich will es auch nicht infantil nennen, aber dieses Rumgematsche, also man guckt sowas und denkt so, okay, nice, hier hat jemand Potenzial, dann kommt es mit dem Puppen, dann denke ich so, ja, okay, das kann ich ja zu Hause jetzt auch sofort selbst machen, wahrscheinlich besser. Und das ist halt nichts, was ich jemals bei einem Film haben möchte, als Gefühl, dass ich selber jetzt besser könnte.
Da werden jetzt alle ein bisschen schon in so einem Gore-Hounds auf die Barrikaden gehen und sagen, mach's doch.
Ja, aber dieses, ich will halt nicht denken, ja, okay, das hätte ich besser hinbekommen, sondern ich will halt so denken, nice, hier hat jemand ein Auge und das sieht man ja bei den ganzen Atmos-Sachen und bei den ganzen Szenen in Liminal Spaces, aber das mit den Puppen, das mache ich
nicht lieber am Podcast. Wie jemand kein Auge hat, aber das ist ja Geschmackssache.
Das mache ich bei Dings, wir haben nämlich die Steady-Leute vergessen. Wir bei dem nächsten, übernächsten Steady-Goal drehe ich meine eigene, ich schlag eine Puppe blutig kaputt Szene. Und die sieht besser aus als die hier.
Okay. So,
da habe ich mich doch committed.
Ab 1000 Euro bei Steady baut Tino seine Hahn Productions FX-Firma auf.
Ja, aber es gibt nur Totschlagszenen von Puppen. Die stelle ich dann so als Open Source ins Internet. Die kann jeder in seine eigenen Kurzfilme einbauen, falls das Budget fehlt.
Ist wie der Wilhelm-Schrei, aber als Puppenmatch.
Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Einfach nur so Splatter-Szenen drehen und die dann so Open Source für andere Filme zur Verfügung stellen. Ich sag gerade eine Milliarden-Dollar-Idee.
Naja, also sowas Ähnliches gab's ja bei Sex, Gewalt und gute Laune.
Ah ja.
Dinge werden wahllos kaputt gemacht so.
Deiner Geburtstagsparty. Ja.
Kennt ihr das nicht?
Nee.
Nein. Nö. Sex, Gewalt und gute Laune. Das ist
also als Gefühlszustände schon, aber nicht als
Genre-Geschehen Format. Motto definitiv. Ja. Aber ja.
Das waren so Anthologie-Geschichten. Hier kennt ihr Freaks? Manuel Francescon aus Hessen, die zwei Jungs?
Nee, ich kenne natürlich nur Freaks von Todd Browning. Ich bin auch Connoisseur.
Okay. Ja, das waren so Trash-Filme hier aus dem Buttgereit und so. Ah, hier, wie hieß er? Jablonski? Dieses
ganze Jablonski.
Ja. Okay, ich höre jetzt auf.
Ja. Nee, aber ich weiß ja, Sex, Gewalt und gute Laune, da google ich doch mal nach, ja, jeden Tag. Mal.
Wie gesagt, da gab's hier, da hat Bus gereiht mit so ganz und eine Menge anderen Leute, haben halt irgendwie, was ich, Eier zerschneiden, wie hieß es, Human Garbage Monster from the Deep oder sowas, nee, Mutated Human Garbage Monster from the Deep. Und also so Eckromantik, genau, Eckromantik hieß das da. Das war eine Parodie auf Nekromantik. Wo sie es halt mit Eiern die ganze Zeit irgendwie so Sachen gemacht haben. Und Freaks waren halt, die haben ihre eigene Videoreihe gehabt. Das war auch so. Ja, sowas wie das hier quasi, nur halt im VHS-Zeitalter. Mit wirklich.
Ah, okay. Findet ihr nur irgendeine Band, die Neigungsgruppe Sex, Gewalt und gute Laune heißt?
Freaks ist mir wird mit X geschrieben, glaube ich.
Okay.
Oder Freaks 2000. Ich guck auch mal schnell nach. Aber ja, die hatten auch solche Ideen. Da gab es auch so eine Rubrik, Ich weiß nicht, ob es bei Freaks oder Sex
Gewalt. So ein bisschen hier wie die, aber nicht jetzt so wie die Hyper-Violence-Italiener da.
Nee. Das war anders. Ja. Das war halt auch satirisch oder halt ziemlich böse und keine Ahnung. Also, das war halt alles jenseits des guten Geschmacks.
Hm.
Und das war halt so eine Video.
Spielt ein Genre-Geschehen-Motto. Also, wir droppen ja nur. So viele T-Shirt-Sprüche können wir gar nicht abdrucken.
Ja. Gut, wie sind wir jetzt da gelandet?
Du machst
deine Puppen kaputt.
Ich mach meine Puppe, genau.
Ja, Puppensplatterhahn.
Ja, kein Problem. Ich habe ausreichend Ketchup im Haus.
Hier in der Traumathek kann man sich das zum Beispiel finden. Und auch bei Letterboxd ist tatsächlich Volume 2 und Volume 1 gelistet.
Mhm. Ja, da macht man noch einen Deep Dive dann.
Ja, und ich kenne halt Teil 1 und Teil 2 und ich fand die immer sehr spaßig.
Hm.
Aber ernst nehmen konnte man das nicht wirklich. Also da fand ich sowas wie Schramm, Todesking und Nekromantik von Buttgereit halt deutlich, deutlich unangenehmer.
Hm. Ja, okay. Ach, hast du auch alle schön geratet hier. Sehr gut, sehr gut. Ach, Manfred O. Jelinski.
O. Jelinski, genau. Ja. Manfred O. Jelinski. Ich glaube, der war da der zusammenführende Fixstern so.
Hm. Mastermind.
Ja. Nee, sind sogar mehr noch gelistet. 3, 4. Also bis 4.
Ja, 4 Stück.
Doch, der 4. ist sogar von 2006, da haben sie mal nachgelegt.
Krass. Sollten wir uns mal auf die Suche machen.
Es haben genau 3 Letterboxd-User das gelockt. Es gibt Teil 4? Ein Review. Ja.
Dann lass uns 5, 6 und 7 sein.
Jelinski und Buttgereit Studios.
4, 5, 6.
Oh, dieses Cover hat auch schon diesen komischen Walter Mörs, das kleine Arschloch-Style, ey.
Ja, ja. Oder hier Täter City oder wie der hieß. Das ist auch so eine South, ich weiß nicht, dieser deutsche South Park Splatter Underground-Film aus. Ja, wie hieß der nochmal?
South Park?
Oder war das Täter City? Ich recherchiere mal.
Das weiß ich nicht. Ich kenne nur dein Mutter sei Gesicht.
Ja, das kann ich auch.
Da können wir ja mal ein Special zumachen. Können ja auch mal die Leute, die wollen doch bestimmt auch mal erzählen, wie das war vor 20 Jahren.
Ja, warum nicht?
Das können wir doch mal machen.
Ach nee, Theta City war auch Necrostorm, das war die Italiener. Nee, ach, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Es gab mal so ein deutsches South Park, wo so Politiker nackt ausgepeitscht wurden, halt in diesem South Park-Stil, nur halt super schlecht natürlich.
Okay, das weiß ich nicht. Bestimmt irgendwelche komischen Flash-Animationen.
Das war auch da, es ging auch damals in der deutschen so Splatter-Underground-Szene rum, weil das auch halt super gory war, also Anführungszeichen.
Hier, geht, ja, also bei Dings bei, warte mal, ich schick's euch hier über WhatsApp. Zack, da findet ihr die Freaks. Und ich hatte entweder, ich hatte hier, genau, Freaks und so, den hatte ich auf, ach, guck mal, der eine hat bei Operation Dance Sensation mitgespielt. Könnte ich Tilo mal fragen, ob der noch Kontakt zu denen hat?
Naja, gerne.
Ich hatte Freaks Heilt und Freaks und so. Die haben sie, glaube ich, mal, ja, das muss sein, das muss da sein. Die haben sie, glaube ich, zu Coupé geschickt, warum auch immer. Ich glaube, darüber bin ich damit in Kontakt geraten. Ja, kann man, glaube ich, auch auf YouTube einen Trailer und sowas finden.
Ja, und dann lass uns mal mit Sex, Gewalt und guter Laune bei Bone Lake weitermachen.
Ja,
Boner Lake.
Trifft doch auf Bone Lake zu. So, Bone Lake beinhaltet folgende Geschichte. Diego und seine Freundin Sage haben sich das romantische Wochenende am Bone Lake anders vorgestellt. Denn ihr Ferientraumhaus wurde doppelt gebucht. Will und Sin sind ein... Oh je. Ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe dieses Wort nicht hier mir selbst ausgedacht, sondern es steht so hier. Ein sextrovertiertes Paar, das für eine Menge erotischer Spannung sorgt. Und
okay.
Das S ist halt in Klammern.
Oh Mann. Sexpositiv hat sich noch nicht weit genug rumgesprochen, oder was?
Ja.
Ja.
Doch das Spiel aus Sex, Lügen und Manipulation eskaliert bald auf blutigste Weise. Das ist sehr nah an der Wahrheit, würde ich sagen.
Ja, also es ist halt natürlich wieder ein total züchtiger und keuscher Film, der peinlichst bemüht, wirklich Sex zu zeigen, sondern nur so ein bisschen rummachen. Aber es ist halt auch nur S-Produktion. Also es wird wieder viel Gewese um sehr wenig gemacht. Dafür ist aber in der Darstellung der Gewalt gegen Ende recht drastisch. Also alles, was ihm so bei dieser Darstellung von Sexszenen abgeht, geht am Ende dann doch auf einmal gut klar, wenn es wieder um Gewalt geht.
Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht hat das was mit, sag ich mal, einem Hintergrund des Films zu tun. Also beziehungsweise mit einer Hintergrundinformation zu der Geschichte. So, vielleicht konnte man das denn deswegen nicht mal, obwohl, nee, ist eigentlich auch Quatsch.
Ja, aber man wirbt ja schon sehr offensiv damit, wie kinky und raunchy das hier alles wird. Und ich finde ja eh zu viele Sexszenen nerven halt nach einer Zeit, weil sie halt redundant sind, eh nie wirklich richtigen Sex zeigen, sondern meistens nur so genutzt werden, um irgendwie Strecke zu machen, damit ein Film auf 90 Minuten kommt. Aber was hier theoretisch reizvoll gewesen wäre, dieses permanente Verführen und wer fickt jetzt mit wem und wie und fickt die Person dann auch mit allen anderen Personen, das wird so am Anfang ganz reizvoll aufgemacht, aber irgendwann fällt es dann halt auch hinten runter. Es war ein bisschen schade, weil der Anfang, die erste 3-4 Stunden ist ja ein bisschen so das, was man bei Barbarian vorenthalten bekommt, nämlich dieses, wie geht das überhaupt aus, wenn ein Airbnb von 2 Leuten beziehungsweise 2 Paaren gleichzeitig besetzt wird, weil beide denken ja, okay, wir haben recht, wir sollen hier sein, die anderen sind so Eindringlinge und dieses Umkreisen, weil wenn man einen Film schaut, weiß man ja auch, okay, irgendjemand führt hier ein doppeltes Spiel oder so. Das fand ich zu Beginn recht reizvoll, so wie ich den ganzen Film recht reizvoll fand, aber am Ende war er eigentlich nur entertaining und schnell vergessen. Das fand ich irgendwie schade, weil viel Potenzial liegen bleibt, finde ich.
Aber ja, muss ich auch sagen. Also
Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, sie sind gar nicht so verfeindet zu Beginn. Also die einen sagen ja schon, okay, dann gehen wir. Und dann.
Ja, aber es ist ja auch so ein behauptetes, ne? So, wir geben euch Platz, aber eigentlich wollen wir natürlich hier sein. Ich finde auch, dass doch, das kommt schon raus.
So ein bisschen diese Speak No Evil
Möglichkeit. Im Hinterkopf ist natürlich trotzdem so, oh, jetzt nerven die hier. Ja. Das kommt schon, finde ich, raus. Ich finde, das hätte man auch noch mehr machen können. Klar, an Barbarian musste ich auch denken am Anfang, also vom Grundsetup erstmal. Und ich finde auch, dass so ein bisschen, also was ich auch super spannend fand, war eben dieses Ausspielen untereinander, aber ich fand auch die Figurenzeichnung ziemlich platt, so. Natürlich ist dann der eine Freund oder Mann ist dann halt eher so ein Brüder, der nicht so richtig im Bett performt. Der andere ist natürlich der Megastecher. Natürlich führt das dann zu Zwist. Und natürlich ist dann die Frau von dem Nicht-Performer ist dann irgendwie hingezogen zu dem Sexy Boy und so. Das war natürlich schon, das ist halt sehr platt, so. Das war sehr eindimensional vom Writing her. Und du wusstest auch genau dann, welche Zwiste aufkommen. Und die passieren natürlich dann auch, ne? Der fühlt sich dann eben natürlich nicht männlich genug und das ist dann irgendwie Thema. So, also das war ja dann alles sehr schnell abzusehen. Wie sie es dann im Mittelteil ausspielen dann mit 1-2 Überraschungen, fand ich ganz nice. Also der Film behält ja schon dann so 1-2 kleine Kniffe parat. Kannst du ein bisschen vorausahnen, aber wie zwar die eine oder andere Situation aufgebaut wurde, war schon unangenehm. Es gab schon unangenehme Momente im Film auf jeden Fall. Bin aber auch bei Tino, dass man da halt hätte schon noch viel mehr auf der psychologischen Ebene mehr rausholen können. Und dafür, dass er dann eben auch so sexy ist, ist er dann irgendwo halt auch ein bisschen prüde zwischendurch. Also so richtig reingeht er ja auch nicht, was dann wiederum vielleicht natürlich auch ein bisschen der US-Produktion geschuldet sein kann. Wir kennen es ja mittlerweile im US-Kino, dass da nicht zu viel geht. Und dafür haut er dann eben auf die Gewalt drauf, weil das geht ja immer. Von daher finde ich auch, er hält diese Waage nicht so richtig. Ich finde es nice, dass er am Ende nochmal aufdreht. Und das fand ich auch cool, das ganze Finale und Ende. Aber zwischendrin habe ich mir auch gewünscht, dass er da auch noch ein bisschen schärfer ist, noch ein bisschen gewiefter und vielleicht auch noch ein bisschen mehr dirty irgendwie. Und ich finde schon, dass er da Potenzial liegen lässt, gerade weil die Figuren und wie gesagt, wie sie sich dann auch gegeneinander ausspielen, weil das schon ein bisschen absehbar ist irgendwie.
Ja, der verwechselt halt fiese Szenen mit blutigen Szenen. Also er hätte viel mehr an die Nieren gehen können, wenn er wirklich mehr dran interessiert gewesen wäre, die Leute psychisch zu zerstören als physisch oder so. Also das ist ja viel spannender, so ein Paar komplett kaputt gehen, wie es halt der Speak No Evil macht, wo du halt merkst, okay, das Paar wird innerlich zerstört, während hier ja dann doch irgendwie alle noch irgendwie zu den anderen Figuren halten, also dieses Misstrauen, was er versucht zu sehen, fällt dann irgendwann hinten runter und es fängt halt so eine Hetzjagd an, also so eine Hatz, und da war ich so, also das fand ich alles, also ich fand das alles unterhaltsam und würde mir auch 10 ähnliche Filme anschauen, aber ich finde es immer wieder ärgerlich, wie viel Potenzial liegen bleibt, weil die Charaktere dann schlussendlich egal sind und auf so eine äußere Spannung dann wieder nur gesetzt wird. Und jetzt haben wir Daniels Film des Jahres 2025 zu kritisch behandelt.
Nö, ich fand den nicht so gut.
Hast du ganz traurig geguckt gerade.
Also ich muss halt sagen, derartiges rauszuholen, daraus rauszuholen, was ihr da eben gerade skizziert habt oder euch gewünscht habt, begeht der Film meiner Ansicht nach einen Fehler. Der baut halt keine richtige Bindung zu den beiden auf. So. Also die kriegen wir ja schon von Anfang an irgendwie als, nicht so ganz ausbalanciertes Paar mit. Und ich finde halt, das hatte ich halt auch bei Kino Plus gesagt, mein größter Kritikpunkt ist halt dieser Diego. Weil den finde ich zum einen irgendwie echt, ich finde es irgendwie so ausgereizt, also ich finde ihn so ausgereizt geschrieben, das kleine Muttersöhnchen irgendwie, nicht realisiert, wie sich andere für ihn aufopfern, so, das fand ich irgendwie ein bisschen, also Muttersöhnchen jetzt nicht, weil er irgendwie an seiner Mutter hängt, sondern halt einfach, weil er halt irgendwie, schon auf jemand anderen angewiesen ist, um das zu machen, was er macht oder gerne machen möchte, ohne darauf zu achten, dass die andere Person halt offensichtlich innerhalb von kürzester Zeit erkennbar alles zurückgestellt hat in ihrem Leben, was sie gerne gemacht hätte. Das fand ich halt so ein bisschen, das waren alles so schnell irgendwie ersichtlich und dann halt auch eben so schnell für mich nicht irgendwo nahbar oder nicht irgendwo empathisch verknüpfbar so. Und das fand ich ein bisschen schade, aber der Film, macht ja jetzt auch nicht wirklich so lange rum, um da, sag ich mal, klarzustellen, dass diese beiden, die neu hinzukommen, ihr eigenes Ding oder ihr eigenes Ziel verfolgen. So, ich meine, die beiden Frauen reden dann schon innerhalb kürzester Zeit die intimsten Dinge, wo ich mir halt so denke, warum macht ihr das? Ihr kennt euch nicht. So, also, und das war noch nicht mal so, diese Fremdscham aus Höflichkeit, finde ich, die hat da auch nicht so wirklich lange stattgefunden, eben, oder nicht so lange wie bei Speak No Evil. Und dann wird's halt auch relativ offensichtlich, was dann noch weiter dahinter passiert. Eine weitere Enthüllung fand ich gar nicht so notwendig. Die hat es irgendwie jetzt nicht irgendwie noch verstärkt oder sonst irgendwas. Und dann war ich halt überrascht, weil der Film für mich bis auf den Anfang eigentlich nie den Anschein gemacht hat, dass er so nochmal hart abgehen lässt. So. Und ob das jetzt da drin ist oder nicht, muss ich sagen, es war ein netter Bonus. Aber ich sag mal so, ich glaube, an meiner Wahrnehmung zu dem Film ändert sich dadurch nichts. Der war anschaubar, der war hat einen guten Flow gehabt. So, ich finde auch, obwohl ich sie nicht leiden konnte, die beiden anderen hier, Sin und wie sie heißen, fand ich, die waren nett unangenehm so, also oder mitreißend unangenehm oder mitziehend unangenehm. Aber ja, das war dann auch alles wieder so eine Spur drüber, weswegen das halt auch wieder dann ein bisschen Spaß gemacht hat. Aber so wirklich, wie ihr sagt, das Potenzial, um da mal unangenehme Fragen aufzuwerfen, gerade in Beziehungen und so weiter und wie, wie wirklich treu und ehrlich man seinem Partner gegenüber ist, dafür spielt der Film es nicht lang genug aus.
Ja, finde ich auch was du sagst, dieses, dass die Gewalt am Ende einfach kommt. Also ich glaube, es hat niemand erwartet, niemand hat es gebraucht und auf einmal ist es trotzdem da, aber es hilft halt nicht mehr. Also es ist halt einfach so ein bisschen irritierend auch gewesen, weil ich hätte es wahrscheinlich, es hätte halt auch nichts geändert, aber ich hätte es nicht vermisst. Also ich hätte am Ende nicht gedacht, das war ja erstaunlich unblutig, sondern ich war schon drauf getrimmt, am Ende wird jemand mit der Pistole in den Kopf geschossen, der Bösewicht hat dann so einen roten Fleck und fällt nach hinten in den Bone Lake, so wird es dann enden. Dass es dann deutlich gorier wird, wem hilft's? Und überhaupt dieser Lake.
Ich find's, ich beschwere mich nicht, dass es drin ist.
Nee, ich auch nicht, aber es hilft halt, also es bringt nichts. Also es ist
nur ein bisschen Fun zum Ende.
Ja, es ist halt so.
Aber ich finde schon, dass es ganz gut passt. Also gerade auf im Kino, dann im Filmfest war es, also es gab einen einzigen Szenenapplaus während dem Gore am Ende im Köln.
Ja, okay.
Also
Aber guck doch mal, also, ist das nicht dann so ein bisschen wieder Anbiederung an die Leute so? Oder also ich. Ne, wir hatten das ja bei Alpha von Julia Ducournau, wo wir beide gesagt haben, eigentlich hätte es diesen einen Oberbau da gar nicht gebraucht.
So. Diese eine Härte.
Ja. Und hier bei Bone Lake, ich sag mal so, ich sehe es auch so, ich wenn das ohne stattgefunden hätte, wäre es immer noch okay gewesen. Es wäre jetzt kein, ich glaube, es ist die Härte, die es dann halt, wenn dann überhaupt in Erinnerung bleiben lässt. Aber wirklich richtig ergeben hat sie sich meiner Ansicht nach nicht. Ich beschwere mich null, dass sie da drin ist. Also ich finde es echt cool, dass sie drin ist. Sie war auch gut getrickst, meiner Ansicht nach. Und also spätestens ein Moment, den fand ich echt schmerzhaft. Und naja, trotzdem muss ich sagen, ist das entscheidende Bild ganz zum Schluss so. Und das hat nichts mit Gewalt zu tun. Also das fand ich dann schon wieder einen guten Abschluss so.
Ja, und ich finde den Titel halt auch irgendwie eine Mogelpackung. Warum? Also spielt ja kaum irgendeine Rolle, dieser Bone Lakes. Wird mal so ein bisschen so als mystisch irgendwie aufgebaut. Und gegen Ende wird es nochmal wichtiger. Aber diese Horrorelemente, mit denen der Film im Marketing so krass spielt, die habe ich jetzt im Film nicht wiederfinden können. Auch dieses Poster. Also ich finde, das ist schon ein bisschen fehlgeleitet.
Ich weiß nicht, ich habe dem jetzt nicht so große Bedeutung beigemessen.
Nö, ja, ich auch See. Nicht, aber auf dem Poster.
Das Haus steht halt in der Nähe von dem See, fertig.
Ja, aber auf dem Poster, also auf dem ersten Poster ist halt einfach der See zu sehen, wie sie so einen Fuß reinstreckt und da liegen Dutzende von Totenschädeln drin. Und auf dem aktuellen Poster ist jetzt, ja, es gibt doch sogar ein Poster, wo ein Skelett da so steht und ein Kopf vor das Genital hält, wie so ein Blowjob. Wo ich so denke, okay, das ist ja massiv.
Ich sag, der Titel ist nur da, damit man das Wortspiel Boner
legt. Ja.
Safe.
Ja. Ja, und auch die Tagline, get ready for a killer climax. Also es ist alles. Ja.
Ist halt alles so horny meets Horror. Aber haben wir ja schon gesagt, dafür ist es halt am Ende nicht horny genug.
Ja, und es gibt ja auch dieses eine Plakat. Also ich finde es vom Marketingstandpunkt irgendwie geil und es ist fast so lustig wie dieser eine Film mit, oh, wie heißt er? Der Bane gespielt hat. Wieso fällt mir das denn jetzt nicht ein? Tom Hardy, wo auch diese Wertung, wo er nur so 2 Sterne bekommen hat, einfach zwischen den Köpfen ist, wo er diese Zwillinge spielt. Das sah auch so aussieht, als ob eine 5-Sterne-Wertung wäre.
Legends.
Legends. Und hier ist ja auch Bone Lake und das R-Rated-Ding haben sie halt neben Bone gemacht, dass da Boner Lake steht mit diesem R-Rated-Ding. Ja. Das ist schon alles ganz geil, aber es ist oversellt halt. Also es ist irgendwie, viele Marketing läuft auf, ja, man wird massiv enttäuscht zu. Und das finale Poster ist halt einfach komplett rot und eine Frau im Bikini versucht verzweifelt und blutüberschmiert Händen zu entkommen, die aus dem Wasser ragen und im Wasser liegen hunderte von Totenschädeln. Und das hätte ich jetzt im Film nicht wiederentdeckt.
Ja, außer man denkt
es. Also nicht mal ansatzweise, auch nicht als Metapher oder so.
Außer man denkt es halt rückwirkend weiter irgendwie. Aber ich muss aber sagen, also ich hatte halt keine Erwartungen. Ich habe den völlig blind geguckt. Ja. Ich kannte das Poster, das war's. Und ich hatte halt eine unterhaltsame Zeit und wie du sagst, dann ist er halt vergessen. Aber für einmal gucken war es okay. So, ich fand ihn halt solide. Ja. Er hätte halt, der braucht halt ein stärkeres Drehbuch, dann hätte es ein echt guter Film werden können. Aber er ist solide Unterhaltung. So, er ist solide Unterhaltung, ein bisschen horny, bisschen Blut, bisschen Spannung. Okay, ist Ensemble irgendwie so, die funktionieren zusammen alle irgendwie, aber wie gesagt, sind zu platt geschrieben. Bestes Writing hätte dem einfach, der hätte perfider und cleverer sein müssen.
Ja.
Dann wäre der richtig stark, glaube ich, gewesen. Und so war er okay.
Ja, und es zieht sich so ein bisschen was durch, was ich jetzt auch dieses Jahr in Sieges, weil ich habe den auch in Sieges gesehen als letzten Film, irgendwie abends um 23:30, wo ich erst noch so dachte, oh, soll ich da hin, weil auch im kleinsten Kino lief. Und zieht sich so ein bisschen durch, das habe ich dieses Jahr noch stärker gemerkt, diese ganzen Hype-Reviews und ekstatischen Reaktionen vom Fantastic Fest in Amerika, den kann man nicht trauen. Also das ist leider sehr mit Vorsicht zu genießen. Auch dieses Jahr The Wild, der irgendwie da den Preis für besten Horrorfilm gewonnen hat. Man guckt das und denkt so, wollt ihr mich verarschen? Aber das ist dann halt so. Also in Amerika genügen wenige Sachen, die ein bisschen über einen gewissen Tabubruch liegen oder die ein bisschen irgendwie einen Horrorfilm in so eine Sozialdrama-Richtung drehen, damit die Leute komplett durchdrehen, weil sie das immer so dieses Rechtfertigungsding, ja, es ist nicht nur Horror, da steckt auch noch Drama drin oder da ist eine Message drin, wo man dann gleich Preise drauf wirft. Man denkt sich so, ja, steckt halt eine Message drin, aber dafür steckt halt auch scheiß Horror drin. Und das macht die Message dann ja halt auch nicht wertvoller oder so. Also muss ich mal die nächsten Jahre beobachten, aber ich war bei Bone Lake, wo so der krasseste Horrorfilm aller Zeiten nach dem Fantastic Fest hieß und das noch nie so freizügig im Kino zuging. Und dann gucke ich den und denke so, was ist denn hier los?
Ja, das meine ich ja, das ist halt US-freizügig. Ja.
Ja, aber wo ich halt echt so dachte, ja, okay, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das so krass abkultet.
Also Basic Instinct war doch
zigtausend. Ja, vieles. Tausend ja, und auch was im Serienbereich auf Netflix geht, im US-Bereich. Also es geht ja.
Euphoria hat jede Folge, ja, weiß ich nicht, in der eine Sexszene enthalten ist, mehr Freizügigkeit als Bone Lake.
Ja, ja, im ganzen Film.
Ja, und er ist dann auch noch gut runter, aber als er dann vom Fantastic Fest kam, hatte der halt eine Letterboxd-Review von 3,6 und dann denkt man halt schon, ja, okay, krass. Und dann sitzt man da und denkt so, ja, okay, das war entertaining, aber dass da alle ausrasten, sagt entweder was über das Publikum oder über die Auswahl der Filme da. Aber auf jeden Fall habe ich, bevor ich andere internationale Filmfestivals gesehen habe, auch mal gedacht, okay, was Fantastic Fest abfeiert, was da in der Midnight Madness läuft, ist der neue Heilige Gral. Inzwischen denke ich mir so, vielleicht nicht. Also es hat meinen Hype, meine Hype-Erwartung ganz gut eingependelt.
Ja, Gott sei Dank hat es beim nächsten Film wahrscheinlich keine Hype-Erwartung, oder?
Nö, da war ich so drauf, wie der Film mich dann vorgefunden hat und hinterlassen hat.
Ja, und damit reden wir über Predator Badlands, der jetzt gerade frisch im Kino gestartet ist. Und ja, den André und ich ja schon ein bisschen besprochen haben. Aber naja, wir wollen auch hier nochmal ein bisschen Senf dazu abgeben. Vor allem sind wir interessiert an Tinos Meinung.
Welche Farbe hat denn euer Senf?
Mintgrün.
Okay, gut. Predator Badlands. Ja, ich. Also, so Kurzfassung, bevor wir noch tiefer reingehen. Mir hat das alles eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß nur nicht, ob das Predator-Franchise so das richtige Franchise ist, um jetzt so eine familienkompatible Abenteuerkomödie rauszumachen. Und ob eine Figur wie der Predator jetzt so ein Coming-of-Age-Ding haben sollte. Weil ich fand immer faszinierend, dass sie halt quasi larger than life sind und nahezu unbesiegbar. Und jetzt so eine Story wie ein Predator zu dem wird, was ich in den vorherigen Filmen gesehen habe, mit anzugucken. Das ist ein bisschen auch so eine, wie so eine Origin-Story, wo ich aber so denke, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so das ist, was ich am meisten sehen will. Aber dafür fand ich es eigentlich ganz nice.
Gut, also lasse ich die Inhaltsangabe weg.
Nö. Erzähl doch mal den Inhalt, weil vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Ja, aber du kannst mich ja nicht fragen, wie ich es fand, und dann soll ich einfach nur den Inhalt wieder.
Also, ich habe dich noch nicht gefragt, wie du es fandst.
Ach so.
Ich hab gesagt,
okay, dann habe ich es nur in deinen Meinung Augen gesehen.
Und ich wollte halt eigentlich noch vorher, bevor du loslegst, die Inhaltsangabe zu besten.
Also, Entschuldigung, das kann Andrea dann umständlich zurechtschneiden.
Kein Problem. Meine einfachste Übung.
Ja.
So, Predator Badlands, für die es nicht, noch nicht gesehen haben. Ich zitiere den Pressetext, den ich entnommen habe aus diversen Pressemitteilungen, der auch nicht sehr umfangreich ist. Predator Badlands spielt in der Zukunft auf einem abgelegenen Planeten. Ein junger, von seinem Clan verstoßener Predator findet in Thea eine unerwartete Verbündete. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise auf der Suche nach dem ultimativen Gegner. Ja, ich glaube, man kann schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Dieser ultimative Gegner ist ein Monster, vor dem der Vater, ja, vor dem der Vater von Deck sehr große Angst hat. Und weil Deck das weiß und weil sein Vater Deck umbringen lassen wollte, beschließt nun Deck, dieses Vieh zu erlegen, um damit sowohl den Respekt zurückzugewinnen, als auch seinem Vater halt gehörig einen vor den Latz zu knallen.
Ja, denn nichts muss man sich mehr zurückholen als die verlorene Vaterliebe, der einen umbringen wollte, indem man irgendein anderes Monster umbringt.
Jetzt welchen Maßstab setzt du jetzt hier gerade an?
Einen menschlichen.
Ja, und ja, das ist dann schon der erste Fehler.
Ja, nee, ich fand das alles nice, wie so der Grundkonflikt etabliert wird. Und das Predator-Franchise war ja auch nie dafür bekannt, besonders stringent zu sein. Aber natürlich hat man schon immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, bevor die ersten Trailer aufkamen, dass es wieder so back to the roots geht. Und dass man ja quasi sowas wie Sisu bekommt, nur halt mit dem Predator. Irgendein unverwüstbares, nahezu unkaputtbares Monster, was halt einfach Mayhem anrichtet. Jetzt ist es halt eher so eine Abenteuerkomödie geworden, wo ich aber auch gut mitleben kann.
Ja, aber ich glaube, das ist es doch eigentlich, oder? Ich meine, mehr haben André und ich ja eigentlich auch nicht gesagt. Man kann damit echt ganz gut leben. Ich finde es auch, es ist jetzt von diesen drei Trachtenberg-Filmen nicht unbedingt den ich am besten finde. Aber wirklich, ich finde den bei weitem nicht schlecht oder so. Zumal ich jetzt gerade wirklich erst Aliens versus Predator 2 gesehen habe und mir danach jetzt gestern Abend noch mal dann auch zu Ende gesehen habe, Predator Upgrade. So. Und Predator Upgrade, ey, der Film, das ist so traurig. Der ist eigentlich bis zu einer gewissen Stelle, wenn sie da auf dem Sportplatz sind und zum ersten Mal diese Predator-Hunde kommen oder zumindest zum ersten Mal im Einsatz sind, bis dahin ist der zwar Quatsch, aber immerhin noch irgendwie plausibel und spaßig und cool. Sobald die Hunde dann ins Rennen kommen und dann halt auch der Neue und so weiter, dann wird das echt ein heilloses Durcheinander. Und mir ist jetzt gestern nochmal aufgefallen, wie zusammengestückelt dieser Film ist. Da gibt's diesen Hubschrauberpiloten oder diesen Typ mit den langen, also diesen einen Typ mit den langen Haaren. Der hat halt von Szene zu Szene unterschiedliche Klamotten an. In einem Zeitraum, in dem er sich überhaupt nicht umziehen kann. So. Der läuft auf so einer Ranch draußen Patrouille in so einem dunklen Hemd. Und dann schneiden sie um in das Wohnmobil, wo sie nochmal irgendwas besprechen. Und da sitzt er dann in seiner roten Jacke und so einem weißen Hemd drunter. So, und dann merkst du halt, da merkst du halt wirklich, dass das mal zwei Filme vorher waren oder zwei andere Filme. Also erst eigentlich ein anderer Film da erzählt wurde und was dann draus gemacht wurde. Es war wirklich, es gibt weitaus Schlimmeres als Predator Badlands, meiner Ansicht nach, in dem Universum.
Ja, ja, klar. Also das sowieso, deswegen war ja auch die Erwartungshaltung jetzt. Also es war ja so eine Hoffnung da, dass es irgendwie gritty brutal wird, aber es ist ja auch brutal, es fließt halt nur kein Blut und das ist ja auch irgendwas. Wie formuliert man das? Davon muss man sich ja mal lösen, dass Gewalt sich nur durch rotes Blut austauscht, weil andere Wesen haben halt auch Körperflüssigkeiten, die, wenn zu viel davon vergossen werden, auch zum Tod führen. Und ich fand das irgendwie interessant zu sehen. Ich wünschte mir halt, ich wäre 12.
Ja, genau.
Weil dann wäre das richtig geil gewesen.
Aber das ist doch eigentlich eine spannende Frage. Ich habe mich das immer bei den Transformers-Filmen zum Beispiel gefragt. So. Und dann halt auch, weil zuvor hatte Steven Spielberg mal ja diesen AI gemacht. Kennt ihr den noch? Also habt ihr den gesehen?
Mhm. Klar.
Und da gibt's doch irgendwann im Film, mitten im Film, gibt's doch diese Gladiatorenkämpfe, wo sie diese Roboter und so weiter auseinandernehmen oder gegeneinander sich kämpfen lassen. Das fand ich so krass, wie Spielberg das inszeniert hat, dass es halt schon irgendwie die Anmutung hat, als wären das halt Knochen und menschliche Körper, die da auseinandergerissen werden. So, Michael Bay.
Ja, das kam mir deutlich zu hart vor, als ich das gesehen habe. Das ist auf einem ähnlichen Level wie diese Szenen, die dann aus King Kong rausgeschnitten wurden, wo diese Käfer angreifen.
Ja. Und also weißt du, und Michael Bay hat dann bei Transformers, hat er ja Ähnliches gemacht. Der reißt da ja quasi, der zeigt ja in Zeitlupe, wie so ein Transformer der Kopf abgerissen wird und dann halt nicht nur der Kopf abgerissen wird, was ja bei so einem Roboter vielleicht verstaunlich ist, nein, da hängt dann halt auch noch die Wirbelsäule dran und dann kommen dann noch so ein paar Kabel und so weiter und irgendeine Bremsflüssigkeit, irgendeine Kühlflüssigkeit in irgendeiner Farbe und so weiter. Aber ersetzt das jetzt mal halt eben durch, weiß ich nicht, eine andere Ränderoberfläche, ja, durch Fell zum Beispiel und das die Innereien halt, die färbst du rot, ja, und schon reden wir von einer ganz anderen Altersfreigabe. So.
Ja, also er hat auch so ein bisschen diese Empathie, die einem da vielleicht abgeht oder wo man nicht so mitfühlen kann. Weil natürlich, wenn ein Roboter sich in den Arm schneidet und es läuft grün raus, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn rot rauslaufen würde, weil das bei mir auch passieren würde. Aber das zeigt auch so ein bisschen dieses, dass so Filme eigentlich gut funktionieren können, wenn du empathisch drin bist.
Ja, weil also und vielleicht ist es aber auch eine Wahrnehmungsgeschichte, weil du gerade halt ja auch sagst, Kids, ne, wenn du 12 wärst. Ich glaube halt, dass Kinder oder Jugendliche dann solche Szenen mit Robotern auch, also auch wenn es Roboter sind, aber dass die diese Szenen vielleicht auch im Kopf ganz anders übersetzen für sich. Also wenn das eine Szene ist, die inszeniert ist wie so ein Mortal Kombat Finisher, wo einem der Kopf dann Wirbelsäule rausgerissen wird. So, wenn das ein Roboter ist, dann, obwohl es quasi gleiche Inszenierung ist, dann schmunzeln wir halt nur, aber für ein Kind kann das ja trotzdem brutal wirken. Das ist ja der Unterschied. Und das Leben da, und um was auf Badlands zu übertragen, gerade auch, also klar, hier gibt's halt so Gewalt gegen Monster und Aliens und irgendwelche Viecher. Die ist trotzdem halt hart eigentlich, weil eben auch, ja, Blut fließt nur in anderen Farben als rot. Aber auch das ganze Finale, wo es halt vor allem gegen Synthetische geht, die werden ja auch quasi abgemetzelt. Da fliegt halt mal ein Bein ab, da wird jemand in der Mitte durchgehackt. Das ist ja trotzdem inszeniert wie ein Splatterfilm. Nur halt, es ist halt kein Blut so. Aber für Jüngere kann das ja trotzdem hart wirken.
Ja, also ich meine, wir reden hier auch über einen FSK 16-Film. Also er ist ja auch nicht ab 12, dass man sich so denkt, okay, der reizt aber die Altersfreigabe weit aus, sondern er hat halt einfach nur kein rotes Blut, weil keine Menschen, sondern nur menschenähnliche Wesen auftauchen.
Ja. Und das finde ich, aber ja, es ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwo ein bisschen paradox so, weißt du? Also ein Transformer kann da Leute auseinanderreißen und halbieren und was weiß ich. Und das ist irgendwie ab 12. Aber hier bei Predator, sag ich mal, ist die Gewalt meiner Ansicht nach an sich die gleiche.
Aber also, sie ist nicht so comichaft, finde ich. Also hier ist sie schon ja, eher so gritty, finde ich. Und es geht ja auch eher, also nicht gegen menschenähnliche Wesen, aber sie sind schon menschenähnlich. Das spielt ja auch immer noch so ein bisschen ja, so eine Rolle.
Ja, ja.
Aber ja, ich finde es auch, also wenn Predator Badlands ab 12 wäre, würde man halt auch denken, okay, ganz schön rausgereizt irgendwie. Aber ich glaube, er wäre auch eher nicht ab 12, weil viele so Bedrohungssituationen halt auch drin sind.
Ja, ist auch zu spannend wahrscheinlich und zu trotzdem auch irgendwie.
Ja, ist ja kein It Follows, wo nichts passiert, dass man den ab 12 freigeben kann.
Ja, aber auch irgendwie, auch irgendwie erschreckende Monster oder zähnefletschende Viecher. Und ja, es ist, glaube ich, trotzdem zu düster. Ja, ja. Für 12.
Ja. Aber ja.
Ja, die FSK-Begründung ist leider noch nicht da. Also es ist nur Gewalt, Bedrohung und Begründung folgt steht noch da. Aber das ist ja mal ganz interessant zu lesen bei Filmen, die nicht pauschal ab 18 sind, was genau der Kritikpunkt ist.
Naja, wahrscheinlich, weil 16-Jährige schon den Unterschied zwischen Maschine und Mensch irgendwie erfassen da in dem Film so und dann wahrscheinlich auch die Gewalt dementsprechend ableiten. Aber naja, sehen wir uns mal so, in Amerika ist der PG-13. Und das bedeutet ja halt, das werden auch eine Menge 12-Jährige sehen.
Mhm.
Und
sein.
Ja, aber ich denke mir halt so, ja, weiß ich nicht. Ich freue mich ja darüber, dass der Film trotz allem eine gewisse Härte besitzt. Ich weiß noch, am Anfang waren ja schon Fragezeichen und Sorgenfalten vorhanden, als es hieß, okay, der wird PG-13. So, ein Predator-Film, der so, also erstmals in der Predator-Geschichte so. Und selbst der Killer of Killers für einen Zeichentrickfilm war ja heftig.
Ja.
So, und naja, also ich habe den Trailer den ersten gesehen, ich habe die Altersfreigabe mitbekommen und ich will nicht sagen, dass ich frei von irgendwie Skepsis war. So, ich habe jetzt keine Angst oder sonst irgendwas gehabt, weil ich muss auch sagen, wenn Trachtenberg jetzt eins bewiesen hat, dann schon, dass das Franchise bei ihm in guten Händen ist, so. Und dass er da irgendwie echt Herzblut für diese Reihe hat. Aber nichtsdestotrotz war eine gewisse Skepsis vorhanden. Auch noch, als ich irgendwie oder als dieser Film losging und wir halt erstmal hier den Yautja-Planeten irgendwie erleben und dann einen Schwertkampf stattfindet, wo sie, weiß ich nicht, wie die Jedis durch die Gegend hüpfen. Was, sowas kannte man ja bislang nicht aus dem Universum so. Und trotzdem, er hat mich dann nach einer Zeit, hat er mich echt erwischt. Ich fand das Tempo mitreißend und bis auf ein paar Albernheiten und vielleicht die ein oder andere Phase im Mittelteil, muss ich sagen, ich bin da echt gut mitgegangen. Und ich finde, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein jugendliches Abenteuer, finde ich legitim.
Ja, gerade weil das Franchise eh schon so viele oder so ein weites Spektrum hat, gerade diese Trachtenberg-Sachen mit Bray, genau. Dann Killer of Killers, das passt schon. Also das ist nice.
Wir hatten halt auch genug Einträge, die halt ganz klar für Erwachsene waren.
Ja.
Und die auch mehrfach der gleichen Formel gefolgt sind und immer versucht haben, so ein bisschen natürlich auch diesen Arnie-Spirit dazu zu rehaschen. Und es hat ja auch nur so semi funktioniert. Und deswegen finde ich auch völlig fein, dass Trachtenberg jetzt halt auch mal wirklich andere Wege geht und einfach was versucht mit der IP. Und trotzdem finde ich halt, auch wenn er rumexperimentiert und Sachen ausprobiert, finde ich halt einfach bei ihm, merkst du, dass er das Franchise wirklich liebt. So, er achtet auch super viel, er achtet, dass es alles im Einklang bleibt mit dem Kanon, dass da verschiedene auch Easter Eggs drin sind, dass da Fanservice abgeliefert wird, aber auch nicht nur so, dass es im Universum aber auch erweitert wird. Also das finde ich, merkst du alles, und da steckt da alles halt drin. Und deswegen, und wenn du jetzt sagst, okay, ich kann halt, ich mit der Figur des Predators hier, so wie sie dargestellt, will ich es anfangen, so okay, ne, klar, es ist eine andere Art. So, wir haben noch nie im ganzen Franchise bisher in den Filmen quasi so einen jugendlichen Predator gehabt, sondern wir hatten immer quasi ausgewachsene, erfahrene Predatoren. Und jetzt hier mal zu einem zu haben, der halt eher so durch den Film stolpert, fast mehr oder weniger, der viel lernen muss noch. Das ist halt was Neues und das fand ich halt super spannend, dass er das so erzählt. Und vor allem halt ist der Film, finde ich, einfach schwer unterhaltsam. Der hat ein gutes Timing. Ich fand, der hat trotz seiner fast 2 Stunden Laufzeit, hat er keine Langeweile, der geht eigentlich immer gut nach vorne. Das fand ich auch total schön zu sehen, dass der wirklich keine wirklichen Längen hat. Und ich habe halt, das hatte ich auch bei Kino Plus schon gesagt, ich liebe das Worldbuilding ja so. Weil es halt wirklich dieser Alien-Planet, auf dem wir hier sind. Ich will immer, wenn du Sci-Fi machst und du willst halt so eine Flora-Fauna kreieren, dann tob dich halt aus. Weil es gibt nichts Langweiligeres, als wenn du so einen Alien-Planeten hast und der funktioniert dann aber trotzdem zu 99% in gleichen Regeln wie auf der Erde. So, und ja, da, klar, der hat Bäume, der hat Wald, aber trotzdem hat er dann immer viele kleine Dinge gefunden, die halt einfach dann ganz klar nicht auf unserem Planeten stattfinden, sondern dich überraschen. Du siehst dann irgendwie ein Tier oder siehst eine Pflanze und denkst, okay, die sieht irgendwie aus wie was Erdähnliches, aber dann macht sie halt was völlig anderes, als du erwartest. Und das fand ich geil. Und das mag ich total an Sci-Fi. Ich musste da so hier an die Scavengers Rain Trickserie denken, die es auch extrem gut gemacht hat. Und das fand ich, haben sie hier auch echt gut gemacht, diesen Planeten einfach so völlig, einfach wild und absurd und absolut extraterrestrisch darzustellen, wo einfach alles nach anderen Regeln funktioniert als bei uns. Das fand ich nice.
Ja, also dazu würde ich halt zum Beispiel auch viel lieber ein Videospiel spielen als dieses Ubisoft Avatar. Einfach auf diesem Planeten. Dieses so ein Predator-Game. Das wäre schon nice, weil das war irgendwie für mich auch so der heimliche Hauptdarsteller, dieser Planet. Deswegen, also ich fand das Pacing schon, dafür, dass er nicht mal 2 Stunden geht, im Mittelteil hat sich schon ein bisschen verschleppt, aber der Planet hat es halt rausgerissen.
Ja, aber wie gesagt, ich finde halt dadurch, dass die Reise eigentlich nie großen Stopp hat, außer wenn sie wirklich mal am Lagerfeuer mal sitzen und quasi mal kurz einen Anführungszeichen Talk haben. Aber das passiert ja trotzdem auch wenig. Ansonsten bist du ja trotzdem eigentlich immer in Bewegung. Und deswegen fand ich schon, dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Vom Pacing her, ja.
Ja, aber natürlich, es kann immer genug Leute geben oder es wird immer genug Leute geben, denen das halt eben zu fernab dessen ist, was sie halt eigentlich mal angefangen haben zu lieben, zu mögen oder zu schätzen. Und da kann man halt nicht wirklich vorhersehen, ob das für alle was ist, die die Franchise bisher echt gemocht haben, trotz aller Schwächen.
Ja, und ich kann auch, da kann man auch wenig gegen sagen. Absolut, nee. Ne? Genau. Wenn das Experiment nicht schmeckt quasi, ja, dann ist es völlig fair. Aber wie immer halt bei Franchises, das Original nimmt euch ja keiner. Ich kann nach wie vor Arnis Predator lieben. Wie gesagt, die Formel hatten wir oft genug in gut, so, und deswegen.
Und ich weiß.
Die bleiben ja bestehen.
Und ich weiß, ich werde mir den am Wochenende noch reinziehen. Jetzt, wo ich Upgrade und Alien vs. Predator Requiem gesehen habe, muss ich mir auf jeden Fall noch einmal den alten geben. Oder vielleicht den zweiten. Ja. Eins oder zwei. Einer von beiden wird laufen. Ja,
den zweiten habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Den würde ich am liebsten von allen jetzt noch mal gucken.
Echt? Ey, wie gesagt, ich liebe den zweiten sehr, wirklich. Ich mag den richtig gerne.
Ja, dann wollen wir nicht einen Audioflick zu dem machen?
Können wir machen. Also wir können ihn zumindest in den Boot reinschmeißen und bitten darum, dass er gewählt wird. Um diese Pseudodemokratie aufrechtzuerhalten.
Naja, aber ich meine, also. Pseudodemokratie
gefällt mir gut.
Pass auf, wir schmeißen den einfach mal ins Rennen und dann warten wir noch ein paar andere Vorschläge ab und dann dürfen.
Ja, Harvest Brood, ZB.
Ja, zumindest kürzer.
Ja.
Ja, aber Predator 2 wirklich, es steht für mich nichts nach dem ersten. Also ich mag die beide gleich gerne, weil die beide so unterschiedlich funktionieren.
Und ja, eben, und machen auch nicht irgendwie das Gleiche nochmal, finde ich.
Ja.
Also irgendwie halt schon in den besten Bestandteilen, aber dadurch, dass das Setting
verlagert wird. Es ist wirklich ein ganz neuer Film dank dem Setting, genau. Weil halt dieser Wald auf diese Großstadt übertragen, das haben sie super hinbekommen, finde ich. Deswegen, ich finde, der zweite macht auch so Laune.
Das war noch ein charmanter Gag in Predator Upgrade, weil da haben sie ja den Sohn von Gary Busey, den Sohn von Gary Busey aus Predator 2 spielen lassen.
Ja, stimmt.
Der war dann quasi der Sohn von Keys. Zumindest nehme ich das jetzt an.
Ja. Das ist ganz nice.
Ja, aber das soll noch nicht alles zu Predator Badlands gewesen sein, denn wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Oder, André? Mhm.
Ja, denn wir waren ja in Berlin.
Genau.
Okay, geile Überraschung.
Ja. Wir waren in Berlin.
Wow, in der großen Stadt, wie war das für euch?
Ey, so aufregend! So viele Menschen da!
Ich habe so viele Puppen bei Tino gesehen, die alle zermatscht wurden. Das ist mega.
Ja, und, ey, die haben da so einen Dienst, das ist wie ein Taxi, es nennt sich nur Uber, das kenne ich krass.
Da kommt man schnell von A nach B, ohne zusammengeschlagen zu werden, voll praktisch.
Ja. Aufregend. Und dann war da dieses eine Hotel und da haben sie nur Englisch gesprochen, obwohl wir uns in Deutschland befinden. Voll krass, international.
Verrückt, da kann ich dir in Berlin noch ungefähr 80% aller anderen Locations ans Herz legen.
Cool. Muss ich unbedingt noch mal probieren.
Ja, könnt ihr irgendwann noch mal wiederkommen. Aber warum wart ihr denn überhaupt hier? Einfach nur so aus Lust an der Freude? Wolltet ihr ein Abenteuer erleben?
Ja, mit dir zusammen, natürlich.
Ah ja.
Wir wollten, dass du uns dein bestes Bibimbap zeigst, ja. Und deine Puppenköpfe halt.
Ja.
Haben wir beides abgehakt. Nee, Spaß beiseite. Wir waren in Berlin und haben dort Dan Trachtenberg, den Regisseur von Predator Badlands, getroffen zum Interview. Wir durften zu dritt mit ihm sprechen, ihm ein paar Fragen stellen. Und das Ganze, das werdet ihr gleich noch nach der Abmoderation hier im Anschluss an diese Folge hören und werden einige Fragen beantwortet noch. Wir haben ihm Fragen zur Welt gestellt, zur Sprache der Jautja im Film und vieles mehr. Und er hat sehr, sehr coole Antworten gegeben. Also bleibt da unbedingt dran und hört euch noch die Worte von Dan Trachtenberg an.
Absolut. Und damit, als Bonus gibt's noch den Gag, dass beim Oktoberfest auch immer vor der Wäscherei ein Trachtenberg liegt, den mir Daniel verboten hat, ihm zu erzählen.
Also Daniels Trachtenberg.
Ja.
Ja, gut.
Gut, gut, gut. Entweder hat er uns rausgeworfen oder er hat mega gelacht.
Damit ja, ist es auch ganz umständlich zu erklären gewesen wäre, weil natürlich ich nicht weiß, was Trachten auf Englisch heißt und so. Also es wäre super umständlich gewesen, diesen Gag zu erklären.
Ja.
Aber es wäre auch witzig gewesen.
Für wen?
Für alle, die es sich anhören und für uns so in circa 2 Monaten, nachdem du darüber hinweg bist, dass Disney dich nie wieder irgendwohin einlädt, weil du irgendwelche Freaks mit anschleißt.
Ja, bei denen wäre dann das Maß voll gewesen.
Ja, wahrscheinlich.
Neben dem Trachtenberg.
Ja.
So, jetzt müssen wir noch ein bisschen was zu Steady erzählen, André. Habe ich das richtig gesehen?
Ja.
Dann?
Subscribe gerne bei Steady. Ja.
Wie gesagt, ich hau die Puppe tot.
Wenn ihr Audioflix, wie eben schon angekündigt, und weitere Bonusinhalte haben möchtet und uns einfach ein bisschen unterstützen wollt für unsere Arbeit hier monatlich, dann könnt ihr das bei Steady tun unter support.genre-geschehen.de. Und dann kriegt ihr Zugang zu mehr Inhalten, hört die Folgen ein bisschen früher und könnt uns dort auf die Weise ein bisschen unterstützen, wenn euch das am Herzen liegt. Und das haben zuletzt auch getan einmal Kevin zuletzt und Nikolai. Vielen Dank dafür für euren Support. Und freuen uns auf alle, die da weiterhin uns fleißig unterstützen.
Ja, und nicht nur an Kevin und Nikolai geht auch nochmal der kleine Appell raus. Wir haben ja bald unsere 200. Folge, also noch 2 Folgen. Und ihr könnt uns Fragen stellen. Das haben jetzt auch schon einige bei uns im Discord gemacht. Wir sind jetzt eine Menge Fragen zusammengekommen. Und ich zweifle daran, dass wir das alles in einer Folge beantworten werden. Ganz stark.
Ja, zumindest das erste Mal. Also die anderen Jubiläumsfolgen hatten auch immer so 2 bis 3 Folgen. Ja,
das denke ich auch. Aber ihr könnt es auch gerne noch.
Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4.
Ihr könnt uns auch gerne per Mail aber auch noch ein paar Fragen stellen an info@genre-geschehen.de, wenn ihr denn Lust habt.
Korrekt. Oder eben im Discord oder per Instagram, DM. Guckt, wo ihr uns erreicht. Wir lesen alles.
Ja, so sieht's aus.
Genau.
Und damit. Oder geht in Tinos Puppenhaus und lasst einen Brief da.
Eben, ja.
Ja. Oh, ich bin so gespannt, ey. Ich bin so gespannt. Das muss ein Ziel werden.
Ich glaube, ich krieg das ganz gut hin.
Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich will das sehen. Ich zahle jetzt selbst da ein. Gut, so, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für die neuen Follower bei Steady. Vielen, vielen Dank aber auch an alle anderen Follower, die uns quasi über sämtliche sozialen Medien oder Podcast-Plattformen bislang erreicht haben. Vielleicht werden es ja noch mal ein paar mehr. Empfehlt uns gerne euren Freunden, Familien, Freundinnen, Großmüttern, Haustieren, wem auch immer, Aliens vielleicht. Ja. Nehmt uns mit ins Airbnb. Nervt damit ein paar Leute, die auch für diesen Airbnb unterschrieben haben. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht in den Badlands wieder oder eben halt nächste Woche. Hören wir uns hoffentlich. Entschuldigung. In diesem Sinne. Tschüss.
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 Einen schönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde von sowohl Kino Plus als auch von Genre Geschehen. Heute haben wir was ganz Besonderes. Der Tino, der André und ich, wir sitzen hier mit Dan Trachtenberg, dem Regisseur von unter anderem Prey, Killer of Killers und Predator Badlands, die jetzt gerade im Kino gestartet ist. Und damit er jetzt auch was versteht, switchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal zu Englisch. Dan, very nice to have you here. Thank you for your time.
I'm so and good to be here. Good to hang with you guys.
And we hope we can have a little nice chat about everything that belongs to your movie and, yeah, the Predator franchise itself.
Awesome, awesome.
So, can I start? Yeah? I would like to know, what do you think are the most or are the core elements of every Predator movie? And which one is literally untouchable or sacrosanct?
The 87 original is, that is the one. And I think even in that film, the thing that was so surprising that I now take as core to the franchise was that it's a movie that started in one genre and then became another genre and another, you know? That is why that movie is so special. It starts out and you think you're just going to watch a classic Arnold military action movie, and then it becomes a slasher movie and a science fiction movie and a horror movie and a survival tale. You know, it's something that I've carried forward through Prey and Killer of Killers and now Badlands, that there's conflict in the story, before the Predator even shows up. And Badlands, of course, the Predator's at the beginning, but there's conflict with him and his family before the villain of that story even shows up. So yeah, I think the genre mashup is a huge part of the Predator franchise. And of course, the design and all the aesthetics of it have so many, you know, from the runic language that we've now, really taken to the nth degree in Badlands and treated it like it was an actual archaeological discovery, not just some cool looking runes, which it was in the first movie, but we developed an entire language to make, that has like grammar and structure and was built to, exist as if it would have come from the ecology of the Predator's face, from the way that its mouth is shaped and the throat sounds that we've all known it to have. Its armor, its trophies and all of its weapons, I've always felt like there's something in the franchise, that is similar to the James Bond franchise and the, like, the fetishization of gadgetry, and the wish fulfillment of seeing how they are used, is something that's always been a joy in a Predator movie. And I think is a hallmark that started with that original film.
Very cool. Talking about the language, when you came up with all the language and the signs, were there any influence or inspiration you took from to develop all this in the universe?
How complex
is it?
I should say it's very complex. And I didn't develop the language. I found a linguist who specializes in such things, and he developed it. Just took a little bit of inspiration, because truly, I work with Alec Gillis as well, who's our head creature designer and was there on the original 87 movie working under Stan Winston. And admittedly, those runes just were there to look cool. So this guy, Britton, really concocted them and organized them in a way that they made sense for any language nerd to really geek out over. And there's a very specific sentence structure now. It's kind of Yoda speak, where like the name is last and what it does is for whatever noun before subject or subject before whatever that is. As you can see, I did not develop the language. like I said, like all of it, there was some language in previous movies and comics, but to his expert ears, none of that truly made sense with the way that their mouths move. All that was redefined, and it holds water. It's a fully functioning, living and breathing language.
Can you say a sentence?
I can't. I literally can't because my mouth like doesn't do it. That was so remarkable about Demetrius is that he could perform it. But I can't, even in Spanish, like I can't roll my R's. And there's a lot of rolling of the R's. I just say trill, you know, like when the Predator trills. I can't even delight anyone with a version of Elle actually has to speak some Yautja in the film and does a tremendous job. And that's more like what it would sound like if a human were to speak Yautja, which is a little bit different than when you have the mandibles and the throat structure.
And you already said that the runes were just there to look cool, but now it feels like there's a more organic approach to the whole lore stuff, because he can't just pick weapons from his arsenal, so he has to work with stuff that's already there. So it felt, for me, it looked more organic, the whole approach.
Yeah, there's definitely fun in the movie where you see him. Someone pointed out to me, and this was not conscious, but I am a huge gamer. And the movie functions like a video game in some ways, and that it starts out and he's got a whole bunch of weapons and then he loses them, and has to survive without. And that's a lot like when you play video games, you play the tutorial level and you've got all the abilities and somehow something happens and they're stripped of you and now you've got to build back up again, and just really didn't want the Predator to feel overpowered and wanted people to feel a little bit more linked to it and see how it does, as if it were Dutch in this movie and needing to survive using the elements. And of course, we still find a way to embrace what we love and see, how there's analogs for some staple weapons in what he uses on the planet.
I think his, I would say, bio armor was a nice reference to the first one, because Arnold was also relying on natural things to fight against overpowered Predator. And so I was very delighted by his new armor. Mm-hmm. But if we are there, how do you create, or when do you create the whole world and all the creatures and all the plants? When did this stuff came into the story?
We actually were doing, because of the schedule, and wanting our desire to really get the movie going, I started doing concept art before we even had a script. This is this artist that I always looked up to, Andre Wallen, who did a bunch of really cool things on Star Wars. And he did some of the initial pieces that had the Predator in what was actually more of a snowy environment with this really spiky snow. And that inspired the thought of the razor grass. Because the thing that I love about Badlands is that the environment is as deadly as the creatures, you know, everything from the blades of grass to the trees or the flora and fauna or the tiny bugs are incredibly deadly and trying to kill him. But didn't want to just make, things look, or design things because they looked cool. In fact, it's actually more challenging to come up to just stare at a blank page and go, how does this look cool or look different than we've seen before? Really try to approach it from a more narrative perspective and think, well, if the grass is razor sharp, and there needs to be a creature that, grazes inside the field, it would have developed hide that has like antler style armor to protect itself so that it can graze. And that means that the bugs that it would eat would also have a defense mechanism, really thinking through the ecology of, and the way the planet would have evolved, so that it all makes some sense, you know, and feel like a little bit more naturalistic. But it was the fun that we had of Prey, of feeling like it was in some part historical drama before it became a Predator movie. Because of that, it had a little bit more veracity to it, and wanted to make sure this movie had that feeling as well. Yeah.
And Prey had this, like, it was very small movie. Like, it felt very, very organic and small. Now you have this huge world, a different planet. So how difficult was it to scale this planet? And how did you work with, like, the mixture of digital but also practical effects in this environment?
We were very lucky in that we got to shoot the movie in New Zealand, which is absolutely breathtaking and beautiful. And I think oftentimes featured in more fantasy movies, not as much in science fiction. I've always felt like fantasy is traditionally forests and sci-fi is traditionally jungle. Mm-hmm. And we've seen the Predator in a lot of jungle. And I love that New Zealand provided this interesting mixture of both of those things. And we shot most of the movie on location and then just worked with visual effects artists to enhance what was already there rather than completely replace, so that you always feel immersed in the world, and it carries over that naturalism, that sort of Terrence Malick-y aesthetic that was a huge part of Prey and what I'm drawn to. It's ironic because I love sitting on a couch playing video games, dreaming up whatever I want to dream up, and really don't love being out in the outdoors. And after Prey, I was like, okay, the next movie I'm shooting all on a soundstage, in a cozy environment, no animals, no visual effects. And then I had this idea for Badlands. And I have to chase the cool, you know, I can't let my personal, you know, but frankly had a really great time, in the adventure of it all. Filming, made me feel like I was, there was a sequence where we shot in this like trench that was filled with water, where the squirt creatures come in the movie, and it, the waters were like infested with eels, friendly eels, but eels, and we had to wear these like hip waders and trudge through. And if you had told me about that, I would have maybe thought twice about even making the movie. But I must say it made me feel like a kid who fantasized about being a Goonie, you know, like I really felt like we were all in having an adventure together. And the movie is so much cooler for being, filmed in those crazy locations. Yeah.
You've already mentioned the name. Yeah. You have already mentioned it. And I've also read about your, that you compared yourself with Terrence Malick during the filming
I am not comparing myself to Terrence Malick.
Your filming
by
style.
Any stretch. I'm such a fan that I'm taking whatever inspiration I can from the master that is Terrence Malick. I am not comparing myself to him, but I know what you mean.
But you compared the filming style, directing style. Yeah. Can you explore a little bit more what you mean by that?
Truly just aesthetically, like trying to shoot as much using the natural light and setting things at dawn and at dusk and letting the moments breathe a little bit more, allowing the natural textures, the hearing the wind and chasing light and that kind of thing.
Because he's a really big fan of
those. Oh, me too. One of the mixers on this movie mixed quite a few of his movies and had a lot of fun stories to share. Yeah.
So my girlfriend gave me a Badland poster for Christmas.
Oh, really?
So maybe there will be another Badland.
I am waiting for someone to do a little trailer mashup of sticking Deck inside the original.
It might happen.
Badlands trailer. I would love it. I would love it. Yeah.
But okay. Okay.
And so every Predator movie for me felt like there are some elements of buddy movie in it or like buddy comedy movie. But now in Badland, it feels like the power dynamics between the main characters are more like lone wolf and cub or maybe man on fire. What was the inspiration for the shifting power dynamics between them?
Yeah, no, it definitely, that style of movie, True Grit, has a more direct analog, Midnight Run. I think because Prey was such a solo, tale, I was anxious to have, and even though I loved the dynamic of Nadu and Sudi, her dog, which came from the silhouette of Mad Max and his pup in Road Warrior. I always think about movies sometimes in terms of like iconography and silhouettes. And when I was thinking about what kind of relationship could be in this movie, and I did not want there to be any humans in the movie because then I knew that was going to steal from the promise of the premise of like Predator is the main character. Then went to like human and, or sorry, monster and robot, you know? And I guess then thought of like that silhouette from Empire Strikes Back of Chewbacca with C-3PO strapped to his back and like the cool of like having a severed robot, strapped to Deck's back that he could use as a tool and what that means in action sequences as much as it means in dramatic ones. So, that's where that all came from. Yeah.
But it sounds like it was clear from the beginning that this will be more like a juvenile action adventure, like a typical, I don't know, like a typical journey younger kids would like to see.
For me, a little bit. I mean, the one of the main structural inspirations was, like there was a Ray Harryhausen, Mysterious Island. It was a Jules Verne story my dad showed me as a kid. Or like the first act of a King Kong movie. Mm-hmm. That style of epic adventure, can be for younger kids in this movie only because it's creatures and robots. The blood is white or purple or yellow. The same muscles in me that made Prey and Killer of Killers as violent as they are this made all of the same decisions in Badlands. There is still a number of spine rips and limbs being severed and all that. I just happened to luck out that what's happening is with synthetic humans and creatures. So it allows for more people to see the movie and was the gift I wished I had when I was younger because my parents wouldn't let me see Predator. There's even, of course, the first huge moment of violence aside from the skin bodies in 87 Predator is Jesse Ventura's chest exploding. Mm-hmm. And our movie has a really fun homage to a chest exploding. It just happens a little bit differently. Yeah.
Do you feel that it's also like some kind of unusual coming of age movie? Because Deck in this movie is quite weak and he has to overcome obstacles that are larger than him and not fighting against opponent on eye level.
Yeah, I've always been drawn to underdog stories. And I think every Predator film has been an examination of what true strength really is. From the original with Arnold and certainly all the way through Nadu's journey in Prey and quite a few of them in Killer of Killers. I just love when, and I think that's part of the staying power of Predator and what sets it apart, not just inside the franchise, but amongst Arnold Schwarzenegger's movies, is that it's an incredible amount of fun and thrill, but also there's something thematic to hold on to. And I love when you can walk away from a movie and still have something to bring with you from it that wasn't just a good time. That there's something that stirs you and fills your soul or it gets you thinking about things. So I loved continuing that and having a real rootable protagonist that's dealing with something emotional.
There was one thing during the movie I was watching. The whole movie I was waiting, really waiting for the original theme somewhere to, like you did in Killer of Killers in the Japanese episode, just for a moment, like, da-da-da-da-da. I was just waiting for it, but it didn't happen.
Yeah.
So was it a decision not to include it in this movie?
We found a way to include it in Prey and then really did it all over the place in Killer of Killers. In every chat, it informed almost the entire score is some riff on the original theme, and just started to feel like, okay, we've done that a lot. And frankly, even the movie before Prey, the 2018 The Predator, brought back the real original Silvestri sound. So I just felt like that has happened. We've experienced that a lot. And sonically, we're in such a different place with the sounds of Yautja and Genna that it felt cooler to not do it. And maybe it's something that could come back again after we've had a break from it. But yeah, I know music nerds like myself will be somewhat disappointed. But I love the score of the movie, and was a pleasure to work with Sarah Schachner, who I did Prey with, and Benjamin Wallfisch, who did Kill of Killers, and Alien Romulus. So we had a lot of fun creating a really unique sounding score.
And I guess we have the end now. Unfortunately, we'll talk for hours.
Yeah, for sure.
But thank you very much for taking your time. Vielen Dank fürs Zuschauen da draußen. Wir machen jetzt noch ein kleines Quiz. Das werdet ihr demnächst noch sehen. Ansonsten, thank you and good luck and we enjoy.
Thank you. Bye.